mich, die bekehren sich und jetzt soll ich in die Wüste gehen? Was für ein Schwachsinn. Aber wenn Gott so deutlich durch einen Engel spricht, dann kann man das ja nicht einfach so abtun. Philippus zieht also los auf die öde Straße und erwartet und denkt sich wahrscheinlich, wow, da muss jetzt wahrscheinlich so ein ganz großes Beduinenvolk kommen, wenn ich schon mal hier in die Wüste gerufen werde. Aber nein, da kommt eine kleine Reisegesellschaft. Wahrscheinlich denkt er sich, das kann überhaupt nicht sein. Ich warte doch auf die Beduinen. Aber der Wagen kommt näher und er sieht, da ist das Wappen von der äthiopischen Königin drauf. Das ist ein reicher Beamter der äthiopischen Königin. Und als der Wagen noch näher kommt, da hört er aus dem Wagen, wie jemand liest. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Wir haben das auch gestern gehört, das sind Worte aus Jesaja. Und Philippus hört das und rennt los. Und wen trifft er da? Den äthiopischen Finanzminister. Und da wird auf einmal deutlich, der ist ganz stark auf der Suche. Der sucht Gott. Der ist so interessiert an diesem Gott der Israeliten, dass er seinen Jahresurlaub genommen hat. Und zweimal 2000 Kilometer gereist ist, das war damals eine ziemlich gefährliche Sache. Und dann hat er sich in Jerusalem so eine Jesaja-Rolle gekauft. Damals konnte man nicht in die Meiersche gehen und sich mal eben so gehen und mal eben so ein Buch kaufen, sondern so eine Handschrift, die war ganz teuer. Die war mit der Hand wirklich geschrieben. Und jetzt sitzt dieser Äthiopier in seinem Wagen und liest laut vor. Das war im Altertum damals so üblich. Und zufällig ist er genau an der Stelle, die als eine der besten Stellen von Jesus redet. Und dieser Mensch hat viele Fragen. Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 8. Wenn ihr mögt, könnt ihr das aufschlagen, sei denn, ihr habt nur eure Lukas-Evangelien dabei. Es ist immer gut, die ganze Bibel am Start zu haben. Apostelgeschichte 8, ab Vers 30. Philippus lief hin, also er läuft zu dem Wagen, neben dem er dahergegangen ist, und dann hört er diesen Mann Jesaja lesen. Und dann fragt er, verstehst du denn, was du da liest? Wie kann ich verstehen, wenn es mir niemand erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und dann wendet er sich an Philippus und sagt, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht Jesaja, der Prophet, von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Also eine Instant-Taufe. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Wenn ich das so lese, da ist ganz eindeutig ein Mann, an dem Gott schon sehr arbeitet und mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Und wenn ich das so lese, dann ergreift mich die Sehnsucht. Dann denke ich manchmal, ach, in der Zeit hätte ich auch gerne gelebt. Damals, als die großen Dinge passierten. Heute ist das ja irgendwie anders, oder? Aber dann merke ich, wenn ich Geschichten höre aus anderen Ländern und auch aus Deutschland, Leute, wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Wir leben in einer besonderen Zeit der europäischen Geschichte. Ich bin seit ungefähr 7 Jahren Teil eines Hochschulevangelisten-Netzwerks von ganz Europa. Als wir angefangen haben, gab es nur in England und in Deutschland Hochschultage. Mittlerweile gibt es das in fast allen europäischen Ländern. Zurzeit in der Nähe von Kiew in einer ukrainischen Stadt. Vor 2 oder 3 Wochen waren Mark, Joel und ich in Dänemark. Zur gleichen Zeit gab es Hochschultage in Oslo und in Swansea in Wales. Und überall auf unserem Kontinent kommen Leute zum Glauben. Wir haben das auch in Dänemark erlebt. Und Uncover ist eine Bewegung, die es in ganz Europa gibt. Und überall kommen Leute zum Glauben. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. In einer Zeit, in der Gott Geschichte schreibt und in der er uns mitnimmt in sein Abenteuer. Gerade passiert wirklich in Europa was ganz Großes und wir sind dabei. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir lernen, wie Gott seine Leute gebraucht. Dass wir lernen, wie Gott mit uns und durch uns Geschichte schreibt. Und manchmal ist es vielleicht, dass man denkt, boah, das ist so viel Druck oder so. Aber es ist es nicht. Es ist so eine Freude, weil Gott die Geschichte schreibt. Wir können bei Philippus einiges lernen. Das Erste, glaube ich, was wir lernen können, wie Gott Geschichte schreibt, ist, dass er schreibt. Gott schreibt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es ist ganz eindeutig bei diesem Kämmerer, dass der schon ganz lange von Gott vorbereitet wurde. Ja klar, Philippus, der kommt da jetzt irgendwie und macht dann die Sache noch klar mit der Taufe. Aber hey, Gott ist schon so lange mit diesem Mann unterwegs. Und ich glaube, dass das bis heute so ist. Jeder Person, die du begegnest, in deinem Hörsaal, in der Mensa, beim Unisport, wo auch immer, ist eine Person, die Gott schon lange kennt, mit der Gott schon einen Weg geht, für die er sein Leben gegeben hat und die er über alles liebt. Ja, Jesus ist manchmal viel geduldiger als ich und viel geduldiger, als mir das so recht wäre. Aber immer ist er schon dabei, die Leute zu sich zu ziehen. Wir haben das gemerkt, ganz besonders in Aarhus, da in Dänemark, wo ich vor 3 Wochen war, auf den Hochschultagen. Da war eine Studentin, die hat morgens um 11 einen Flyer bekommen zu einer Veranstaltung, die wir mittags gemacht haben, also eine Lunchbar, wo wir Leute eingeladen haben zu so einem Kurzvortrag. Sie ist dann da hingekommen und fand es total interessant und hat ganz viele Fragen gestellt und ist dann eingeladen worden zu der Abendveranstaltung. Da ist in die Abendveranstaltung gekommen, so in den Raum so reingelaufen und hat da eine Studentin getroffen, die von der dortigen SMD, bei der dabei war, und hat die gefragt, bist du Christ? Da hat die gesagt, ja, ich bin Christ, aber noch nicht so lang. Ich bin erst vor 2 Jahren Christ geworden. Da fragt die andere, wie man kann Christ werden? Da sagt sie, ja, das geht. Ja, und dann haben sie ihr das so erklärt, wie man so Christ werden will. Und die war irgendwie so interessiert, dass dann eine andere gefragt hat, ja, sag mal, willst du Christ werden? Ja, das will ich total gerne. Ja, das hat sie dann mal schnell gemacht. Also Leute, rechnet damit, dass Gott schon Geschichte mit Menschen schreibt, bevor wir ihnen begegnen. Und dass Menschen Interesse daran haben, das ist Good News, gute Neuigkeit. Wir setzen häufig voraus, dass Leute kein Interesse haben. Und manchmal ist das auch der Fall. Und dann schweigen wir einfach bei allen. Bei manchen stimmt das. Aber woher wollen wir es wissen, wenn wir es nicht ausprobiert haben? Gott hat uns geschaffen, um in Beziehung zu leben, jeden Einzelnen von uns. Und darum hat er so eine Sehnsucht in uns gelegt, eine Sehnsucht nach mehr. Ich habe das bei einer Freundin von mir gemerkt, mit der habe ich in London studiert vor 3 Jahren. Und zu der Zeit war die noch nicht wirklich an irgendwas interessiert. Und dann habe ich vor ungefähr einem Dreivierteljahr nochmal mit ihr telefoniert und sie hatte ganz viele Fragen. Und dann sage ich zu ihr, du kannst mir nochmal zusammenfassen, was jetzt deine Grundkrise ist oder deine Grundfragen. Sagt sie, ja, kein Problem. Erstens, wo finde ich bedingungslose Liebe? Zweitens, was ist der Sinn des Lebens? Und drittens, warum gibt es so viel Leid in der Welt und warum lohnt es sich trotzdem, sich einzusetzen? Und ich war so, also die Antwort auf alle deine Fragen ist Jesus. Also, das habe ich nicht ganz so platt gesagt, aber ich habe sie dann gefragt, ob sie nicht da so ein Heft mit mir lesen will, wo man so Bibel lesen kann. Und dann hat sie gleich gesagt, ja, schick mir das, auf jeden Fall. Wir haben die Sehnsucht nach etwas Größerem in uns, weil Gott die in uns gelegt hat. Wir haben Sehnsucht nach mehr in uns, jeder von uns. Unsere Herzen, die Herzen von allen denen, die mit dir an der Uni sind, sind für das Evangelium gemacht. Und darum erwarte, dass Gott mit den Menschen schon auf der Reise ist. Und ja, die sind wahrscheinlich auf unterschiedlichen Etappen. Vielleicht haben manche das schon mal von mir gesehen. Ich male es ganz gerne auf. Wir denken manchmal, so Erfolgreiches von Jesus weitersagen, ist, wenn wir Leute von hier nach hier gebracht haben, sozusagen. Also wenn sie irgendwie diesen Schritt zu, ich bin jetzt Christ, getan haben. Aber hey, bevor ein Mensch diesen Schritt geht, sind da noch so viele andere Schritte. Ich werde diese Zeichnung nachher versteigern, bestbietend. Da sind noch so viele andere Schritte zu gehen. Und vielleicht gibt es Menschen, denen du begegnest, die stehen hier. Und manche stehen hier. Und hoffentlich darfst du auch mal Leuten begegnen, die hier stehen. Das ist dann besonders spannend. Und wir denken nur, das ist Erfolg. Erfolg. Aber hey, wenn du jemanden begleitet hast, der von hier nach hier gegangen ist, dann ist es doch eigentlich viel mehr Erfolg, als wenn jemand nur den einen Schritt noch gegangen ist. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht gebraucht Gott euch genau hier. Und ihr denkt, na, das war jetzt nicht so Eine total super Sache. Aber in dem Leben von den Menschen hat es ganz viel ausgemacht. Und Gott wird weitere Menschen schicken, die die restlichen Schritte gehen. Und ich glaube, im Himmel werden wir uns eines Tages total freuen und jubeln darüber, wie Gott alle Dinge so zusammengefügt hat. Was ich auch denke ist, es gibt dabei sowas wie den Ripple-Effekt. Also das Motto von Uncover ist ja, drei Freunde, bet für drei, les mit drei, entdecke Jesus mit drei Freunden. Und stellt euch vor, wenn ihr mit drei Leuten Uncover lest und die dann irgendwann Jesus kennenlernen und die lesen das wieder mit rein und die wieder mit rein, ich bin kein Mathematiker, ich wäre richtig schlecht in Mathe, das ist dann irgendwie so 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3 und dann könnt ihr ausrechnen, wie viel das ist. Aber wenn ihr das mit einer Person anstoßt und die dann wieder mit weiteren, dann geht die Bewegung um das ganze Land. Und in 2 Jahren auf der StudiCon träume ich davon, dass die Räumlichkeiten hier zu klein sind, weil so viele zum Glauben gekommen sind, weil so viele diesen Schritt gegangen sind, vielleicht auch ganz viele hier. Also das ist eine ganze Bewegung, das ist ein Ripple-Effekt, durch den Gott arbeitet. Erwarte, dass Gott Leute schon vorbereitet, denen du begegnest und bete da auch für. Manchmal habe ich immer so gedacht, boah, Evangelisation und Weitersagen, das ist echt so eine harte Sache. Ich muss irgendwie die ganz besonders harten Nüsse knacken. Und dann hat mal eine zu mir gesagt, Julia, du musst einfach dafür beten, dass Gott dich zu den Leuten führt, die er schon vorbereitet hat. Und ich habe gemerkt, wie das alles viel, viel einfacher macht. Also dann macht Gott nämlich die ganze Sache. Und ich muss quasi nur noch da sitzen und warten, bis ich denen begegne, die Gott schon vorbereitet hat. Das ist so cool, weil wir dann so stark merken, wie wir im Teamwork mit Gott arbeiten. Und wir sind Zeugen, aber er überzeugt. Das ist auch viel spannender, weil das ein wirkliches Abenteuer ist. Das ist ein wirkliches Abenteuer, wenn wir auf einmal solchen Kämmerern aus Äthiopien begegnen und merken, wie Gott die schon vorbereitet hat. Eine Person, die sowas erlebt hat, ist der Joel. Die wünsche ich jetzt mal kurz nach vorne. Applaus für Joel. Joel, du warst ja auch mit in Dänemark und auf der Zugfahrt zurück ist dir so ein Kämmerer aus Äthiopien begegnet. Wie ist das passiert? Was war das?
Ja, es kam ziemlich ungelegen, weil es war nach einer kurzen Nacht, die wir in Flensburg verbracht haben und wir waren auf der Rückfahrt im ICE. Es ist dort, hat noch ein chinesischer Austauschstudent, also der Kämmerer von Äthiopien, kam in diesem Fall aus Asien. Und ich hatte gedacht, nach einer kurzen Phase von Smalltalk und 2, 3 gelernten chinesischen Wörtern kann ich mich dann auch hinlegen und schlafen. Aber ich habe gemerkt, an ein paar Stellen, er hat immer wieder nachgefragt über das, was sein Freund dort hatte und auch gefragt, ob ich auch in eine Gemeinde gehe und so. Hat gemerkt, er hat irgendwie Interesse davon. Und dann hatte ich ihn mal gefragt, hast du schon mal in der Bibel gelesen, Ma? Dann hat er gemeint, ja, so ein bisschen mal. Dann hatte ich ihn gefragt, ja, hast du Lust, jetzt gleich zu machen? Wir haben ja noch 2 Stunden Fahrt vor uns. In dem Moment hatte ich natürlich schon Uncover Seite 3 aufgeschlagen, war startklar für die erste Uncover-Einheit. Die haben wir dann auch zusammen gemacht, haben das gelesen. Ich habe immer geschaut, dass es in seinem Tempo auch ist, so wie er sich vielleicht die Fragen stellt und was ihn beschäftigt oder auch wie es von der Sprache her möglich ist. Und auch gemerkt, er hatte relativ wenig Vorkenntnisse so dabei. Und es war eine total tolle Zeit, die wir dort zusammen gebracht haben. Ich konnte ihm, glaube ich, viele Sachen erklären, habe über vieles zugehört. Und eine Sache, die mir dabei wichtig wurde, ist, ich möchte Menschen, die mir begegnen, nicht als Störfaktor meiner To-Do-Liste betrachten. Er war überhaupt nicht eingeplant so. Ich hatte eigentlich Lust, eher was anderes zu machen oder zu schlafen. Und jetzt hier auf der Herfahrt von der StudiCon musste ich auch daran denken, an die gleiche Geschichte eben, wollte eigentlich was für die StudiCon vorbereiten und dann setzte sich eine Studentin neben mich und ich hatte so den Eindruck, als ob Gott mir in einem Gedanken sagen möchte, hey, sprech doch mit der Studentin neben dir über den Glauben. Und ich habe erst gedacht, hey, das kann ja nicht sein, ich wollte jetzt recht noch was für die StudiCon vorbereiten und was machen. Und dann währenddessen gedacht, hey Joel, sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Du kannst doch jetzt nicht was vorbereiten, am besten auch noch was vorbereiten, wie du Leuten erklären möchtest, wie man von Jesus weitererzählen möchte. Und dann setzt sich jemand neben dich und du machst das nicht. Und habe meinen Laptop zugeklappt, zur Seite geschoben, das Gespräch gesucht. Und es war total interessant, weil sie hatte richtig Interesse. Wir hatten 3, 4 Minuten später zusammen in der Bibel gelesen, eine Geschichte dort. Und nachdem wir die erste gelesen hatten, ein bisschen drüber gesprochen waren, hat sie mich angeguckt und gesagt, du, sag mal, gibt es noch mehr davon?
Cool. Wenn dir das scheinbar ständig passiert, dass du mit irgendwelchen Leuten im Zug Bibel liest, wie bleibst du mit denen in Kontakt? Ist da irgendwie noch was dann?
Also ständig passiert es mir nicht, aber es hat das Produkt dabei, dass man dann seine Facebook-Freundschaften erhöht. Also ich habe jetzt 2 Facebook-Freunde mehr. Aber großartigen Kontakt jetzt auch nichts. Zu dem einen chinesischen Studenten haben wir uns nur kurz mal geschrieben und zu der anderen Studentin. Da wusste ich auf eine Frage keine gute Antwort und dann habe ich sie gefragt, hey, ist okay, ich denke einfach nochmal drüber nach und antworte dir dann 2-3 Tage später in Facebook. Das steht noch aus.
Cool, vielen Dank. Ich kann euch versichern, weil ich Joel... Ich kann euch versichern, weil ich Joel kenne, er ist auch nur ein ganz normaler Mensch. Trotzdem passieren solche Sachen, wenn man dafür betet. Also, wie schreibt Gott Geschichte? Er schreibt. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie schreibt Gott Geschichte? Gott schickt seine Leute raus. Also da ist Philippus, der Star-Evangelist, der ist gerade in Samaria, tausende von Leuten sind zum Glauben gekommen. Und jetzt könnte er ja denken, wow, jetzt muss ich erstmal hier die schöne christliche Gemeinschaft genießen, erstmal so ein bisschen auftanken, ne, oder schlafen, so wie Joel. Und dann kommt der Engel Gottes und sagt, Philippus, ab in die Wüste. Also in anderen Worten, raus aus dem christlichen Whirlpool. Und das ist ja bis heute die Aufforderung an die Jesus-Nachfolger, dass wir nicht in dem Salzsteuer bleiben, sondern raus aus dem Salzsteuer, rein in die Suppe oder rein in die Wüste, wie auch immer. Natürlich ist es wichtig, dass wir christliche Gemeinschaft haben, ja. Aber die ist immer zum Wachsen gedacht. Die ist immer dazu da, dass wir mehr werden. Und ich glaube, dass wir Jesus da am meisten erleben, wo wir rausgehen und wo wir ihm nachfolgen. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Ein Gott, dem es so wichtig ist, dass der eine ihn kennenlernt, dass er die 99 anderen Schafe im Stall lässt. Und dass er uns rausschickt. Und das ist auch unser Job, Menschen heimzulieben, Leute heimzulieben, durch Beziehungen in Freundschaften. Ein anderes Bild, was ich gerne aufmale, sorry, der Edding ist echt nicht so gut, aber ich hoffe, ihr seht das. Wir finden in der Bibel 3 Arten von Evangelisation. Das eine ist öffentliche Verkündigung. Also das machen wir zum Beispiel bei Hochschultagen, so wie Matthias Clausen das heute Morgen erklärt hat. Und oft denken wir bei Evangelisation an diese Sachen. Das andere ist durch Kleingruppen. Das sehen wir zum Beispiel Jesus mit seinen Jüngern oder so. Und dann gibt es die 1-zu-1-Gespräche, so wie hier Philippus mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Und das hat immer damit zu tun, dass wir Beziehungen bauen, dass wir Freundschaften leben. Und ich habe das ganz bewusst so als Dreieck aufgemalt, weil ich glaube, dass wir es manchmal umdrehen und dann total super tolle Hochschultage oder Hörsaalvorträge planen. Und wenn es dazu kommt, auf einmal merken, wir haben gar keine Freunde, die wir dazu einladen können. Weil wir haben ja die ganze Zeit mit der tollen christlichen Organisation verbracht, anstatt mal mit unseren Freunden Bier trinken zu gehen. Also, das ist immer eine wichtige Sache, im Rheinland, ich komme aus Köln. Also 1-zu-1 Kontakte, Beziehungen leben, wir sind dafür gemacht, Leute heimzuleben. Und darum überprüf mal, wie deine Woche so aussieht. Also wenn deine Woche ungefähr so aussieht, sonntags Gottesdienst in der Gemeinde, am besten auch noch morgens und abends, montags Gebetstreffen, Dienstag SMD, mittwochs Hauskreis, donnerstags Jugendkreis, freitags Chor und Samstag spiele ich dann noch mit den SMD-Lern Fußball, dann denkt man vielleicht, wow, das war eine monstergeistliche Woche. Aber ich glaube, dass das eigentlich das Gegenteil war. Weil wann hast du Zeit, mal meinetwegen auch einen Wein zu trinken mit deinen Freunden? Manchmal ist eine Kneipe was Geistlicheres als eine Kirche. Weil es unser Auftrag ist, rauszugehen aus dem Salzstreuer und rein in die Welt. Und das können wir nur, wenn wir Leute kennen, nur dann können wir ihre Geschichte mit der Geschichte Jesu verknüpfen. Mich hat eine Studentin, eine Freundin von mir, sehr beeindruckt, die ganz lange im Wohnheim wohnen geblieben ist, obwohl sie ein sehr kleines Zimmer hat, es immer sehr dreckig war und sie sich da echt eigentlich gar nicht so wohl gefühlt hat. Aber sie hat es so krass als ihren Auftrag angesehen, dort zu wohnen, um Beziehungen zu knüpfen. Das hat mich sehr beeindruckt. Von Philippus können wir lernen, wie das ist, rauszugehen in die Welt, raus aus unserem christlichen Whirlpool. Und da trifft er jemanden, an dem Gott schon arbeitet. Und diese Person liest Jesaja. Jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, naja, also das passiert mir jetzt eher selten, dass ich über den Campus gehe und vor mir läuft einer und liest laut Jesaja. Relativ utopisch. Stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Also stellt euch das vor, wie das wäre, wenn Leute bei euch in der Mensa Bibel lesen würden. Oder wenn Jesus Thema in deiner WG wäre. Oder wenn die Leute fragen würden, weil sie anfangen, Bibel zu lesen. Ich erlebe und ich glaube, dass das möglich ist, weil Jesus relevant ist, weil Jesus faszinierend ist und weil Jesus ganz begeisternd ist, auch und gerade heute. Und das ist der Grund, warum es Uncover überhaupt gibt. Das Vorbild für Uncover ist Apostelgeschichte 8. Wir wollen, dass Leute die Möglichkeit haben, in der Bibel zu lesen. Und dass wir Fragen stellen, genau wie Philippus das gemacht hat. Verstehst du, was du da liest? Das ist das ganze Prinzip von Uncover, dass wir einfach Fragen stellen. Ich bin so begeistert von Uncover, weil die erste Person, mit der ich das gelesen habe, dadurch Christ geworden ist. Wie schreibt Gott Geschichte? Gott schreibt durch die Schrift. Gott schreibt durch die Schrift. Warum könnte das attraktiv sein für andere? Warum könnte es attraktiv sein für Leute, die Bibel zu lesen? Zum einen habe ich gedacht, naja, weil die Bibel Weltliteratur ist. Also neulich habe ich noch mit einem Studenten gesprochen und der hat gesagt, ich habe angefangen, Bibel zu lesen, weil ich studiere Musik. Und dann haben wir Bach-Kantaten durchgenommen. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich kann Bach überhaupt nicht verstehen. Ich muss mal Bibel lesen. Oder wenn du Germanisten treffst, auch da kommt immer und immer wieder biblische Geschichten vor. Die europäische Geschichte kann man nicht verstehen, wenn man nicht die Bibel kennt. Die Philosophie, selbst unsere Gesetzgebung beruht auf christlichen Werten. Und sogar die Naturwissenschaften, für die Naturwissenschaftler unter euch, auch das basiert, dass wir überhaupt Naturwissenschaften machen können, basiert auf der Vorstellung, dass es einen Mastermind gibt, der alles ordnet. Und dass wir darum das ja überhaupt nachvollziehen können. Und dann kannst du Leute einladen zum Bibellesen, wie du sie einlädst zu so einem Book Club. Total voraussetzungslos. Die müssen das nicht glauben, die müssen überhaupt nichts wissen, die müssen nicht denken, dass das inspiriert ist oder irgendwie so. Du kannst einfach sagen, hier, wir treffen uns, meinetwegen lesen wir nächste Woche Jane Austen oder so, diese Woche Bibel. Also die Bibel ist Weltliteratur, das macht sie attraktiv. Zweitens, das Neue Testament, die Biografie von Jesus, redet von Jesus. Und Jesus ist eine faszinierende Person. Leute sind von Jesus nach wie vor begeistert. Die finden ihn irgendwie toll. Ja, die denken nicht, der ist der Sohn Gottes, aber der hat ganz gute Vorstellungen. Der ist irgendwie ein netter Lehrer. Und dann kann man noch mal fragen, hey, wenn du Jesus ganz nett findest, hast du schon mal seine Biografie gelesen? Ich meine, ich lese auch die Biografie von Nelson Mandela, warum nicht? Oder neulich saß ich mit zwei Freundinnen zusammen, die aus dem orthodoxen Hintergrund kamen und ganz kritisch waren und gesagt haben, ja, bei uns, das ist alles so heuchlerisch und die ganzen Gesetze und das finde ich total furchtbar und darum habe ich mit dem Christentum eigentlich gar nichts mehr zu tun. Dann habe ich gesagt, hey, das ist ja interessant. Jesus, der hat genauso gedacht. Der fand die Heuchlerei auch total schrecklich. Also eigentlich wendet er sich die ganze Zeit gegen die Heuchler. Habt ihr nicht Lust, das mal zu lesen? Haben die beiden dann auch ja gesagt. Also, die Bibel ist Weltliteratur, Jesus ist eine faszinierende Person und das Dritte ist, dass dieses ganze Prinzip, was hinter Uncover ist, sehr postmodern ist. Das Prinzip, habe ich eben schon gesagt, ist Fragen stellen. So wie Philippus das gemacht hat, so neu ist es gar nicht. Und wir laden Leute dazu ein, dass sie sich selbst ein Bild machen können. Dass sie eben nicht vollgepredigt werden, so wie ich das hier bei euch gerade mache, sondern dass sie selbst schauen können. Auch dazu gibt es noch ein schickes Bild. Das haben bestimmt auch manche von euch schon mal gesehen. Ich male es trotzdem auf. Das Prinzip von Uncover oder vom missionarischen Bibellesen ist, dass da die Bibel ist und dann ist es nicht so, hier ist der Christ, der erklärt das den Nichtchristen, sondern hier ist der normale Mensch, also der Nichtchrist. Hier ist der Christ. Ich mir lange überlegt. Und man guckt gemeinsam auf die Bibel oder auf das Lukas-Evangelium oder was ihr auch immer lest und man lernt auch voneinander. Man lernt voneinander. Und das tut man wirklich. Ich habe mit mehreren Leuten schon Uncover gelesen und ich merke immer wieder, wie ich total viel dabei lerne. Eine Freundin, das war die, mit der ich in London studiert habe, Lisa, die habe ich dazu eingeladen und dann habe ich ihr das Heft geschickt. Sie wohnt in Göttingen, wir machen das übers Telefon. Und dann hat sie, als wir das erste Mal telefoniert haben, dann gesagt, ja, also ich habe mich da auch schon mal vorbereitet. Ich habe mir da auch so ein paar Sachen zu aufgeschrieben. Also die erste Frage finde ich total interessant. Die können wir jetzt mal machen. Dann haben wir eine halbe Stunde über die erste Frage geredet. Sagt sie, ja, also die zweite, dritte, vierte, das finde ich, also die fünfte Frage, die nehmen wir jetzt auch noch. Dann haben wir darüber geredet und ich dachte, wie lustig. Also das ist ihre erste Bible Study, die sie macht und die leitet sie jetzt gleich mal. Also traut der Bibel was zu. Die Leute, mit denen ich gelesen habe, die ziehen da Gedanken raus. Da denke ich, wow, krass, darauf wäre ich ja nie gekommen. Und ich hätte 100 Jahre gebraucht, um ihnen das zu erklären. Aber die Bibel redet zu ihnen. Und darum ist es auch viel leichter, als man so denkt, Leute dazu einzuladen. Weil Gott es eben vorbereitet. Doro aus Aachen hat mir das erzählt, dass sie gesagt hat, ich würde das total gerne mit einer Freundin lesen aus den USA, aber ich traue mich nicht, die einzuladen. Also hat Doro dafür gebetet, dass diese Freundin sie selbst fragt. Ein bisschen utopisch eigentlich. Aber 2 Wochen später hat diese Freundin sie angerufen und gesagt, Doro, hör mal, du bist ja Christ und du erzählst immer so viel von der Bibel. Ich wollte mal fragen, könntest du vielleicht mal mit mir Bibel lesen? Ja, da hat die Doro ihr doch mal ein Coverheft geschickt. Wie ist das bei euch? Was findet ihr an der Bibel faszinierend? Was ist für euch attraktiv an der Bibel? Und was könnte für eure Freunde attraktiv daran sein? Tut euch doch mal gerade in 2- und 3er-Gruppen zusammen und überlegt, warum könnte das für euch, für eure Freunde attraktiv sein, Bibel zu lesen? Ja, es ist attraktiv, Bibel zu lesen für andere Leute. Aber die Frage ist auch, warum sollten wir überhaupt Bibel lesen mit Leuten? Also reicht es nicht einfach, denen von Jesus zu erzählen? Und da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und eine Sache, die mir dabei ganz besonders wichtig geworden ist, ist, dass häufig ja Leute sagen, naja, also Bibel, die ist ja total verändert worden und das ist ja irgendwie alles was ganz anderes, als sie damals wirklich geschrieben haben und auch damals haben die das ja erfunden. Aber das stimmt. Also ich habe Theologie studiert, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Ich kann da leider jetzt nicht ganz detailliert drauf eingehen. Es gab, glaube ich, schon ein Seminar zu dem Thema und auch morgen gibt es einen Workshop, der darüber nochmal spricht. Aber wenn ihr die ersten Verse im Lukas-Evangelium liest, dann merkt man schon, wie Lukas vorgeht wie ein Historiker, dass er Augenzeugen befragt. Und wenn man sich die Überlieferungsgeschichte gerade vom Neuen Testament anschaut, dann sieht man, dass wir ganz viele und ganz alte Handschriften haben. Es gibt außerbiblische Quellen, die wichtige Ereignisse im Neuen Testament erwähnen, auch wichtige Personen. Es gibt archäologische Funde, die die Glaubwürdigkeit unterstützen. Und Historiker sagen, dass das Neue Testament das bestüberliefertste Buch der Antike ist. Das bestüberlieferteste Buch der Antike. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Das sind gute Quellen. Und lasst euch da nichts anderes einreden von Dan Brown und Sakrileg und so weiter. Die sollen noch ein bisschen besser recherchieren. Also, die Bibel ist historisch glaubwürdig zum einen und zum anderen, und das ist mir auch ganz wichtig, die Bibel ist wirkmächtig. Das ist irgendwie so ein altes theologisches Wort. Was ich damit meine ist, die Leute, mit denen wir das lesen, denken, das ist ein Buch. Also so wie Jane Austen oder Batman oder keine Ahnung. Sorry, ich wollte irgendwas für die Männer finden. Also, aber ich habe ja auch schon mal im Schrank von Männern Jane Austen gefunden. Wahrscheinlich um Frauen, aber egal. Also, die Leute denken, das ist ein Buch, aber eigentlich ist das Dynamit. Das verändert das Leben. Jesaja sagt, es sind nicht leere Worte an euch, sondern es ist euer Leben. Wir bringen Leute in Kontakt mit dem Wort Gottes. Und das ist ein lebendiges Wort und das verändert Leben. Ich kann viele Worte machen und hoffentlich gebraucht Gott auch manche davon. Aber die Bibel, das ist das wirklich inspirierte Wort Gottes. Und das hat Kraft und da begegnen Menschen Gott. Ich war vor 2 Wochen auf einer Hochzeit in England und saß da neben einer Person, die früher Buddhistin war. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie denn Christin geworden ist. Dann sagt sie, ja, ich habe das Buch der Sprüche gelesen. Sie sagt, alles klar. Also scheinbar ist jeder Teil der Bibel inspiriert. Und dann ist sie aber dann von den Sprüchen auch irgendwie zum Neuen Testament gekommen und zu den Evangelien. Und dann habe ich gefragt, ja, woher wusstest du denn, dass das stimmt? Sie sagt, ich habe das gelesen und ich wusste tief in mir drin, dass es war. Das ist das, was das Wort Gottes tut. Das hat lebendige Kraft. Das kann Menschen überzeugen. Und darum ist es so ein großer Schatz, so großer Trost, so große Weisheit. Den wollen wir Menschen nicht vorenthalten. In Aarhus, da in Dänemark, habe ich mit einer Studentin gesprochen, die schon so ein bisschen dabei war, mit ihrer Freundin Bibel zu lesen. Und wir haben darüber geredet, dass sie manches noch nicht so glauben kann und so. Und dann hat sie gesagt, und den Satz werde ich, glaube ich, nie vergessen, hat sie gesagt, aber wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dann ist das die wunderbarste Story, die ich je gehört habe. Und ich möchte das niemandem vorenthalten. Gott wirkt durch sein Wort. Das ist nicht unsere Verantwortung. Wir müssen da nicht irgendwie die Bibel toller machen, als sie ist, auch wenn ein Cover vielleicht ein nettes Design hat, aber darauf kommt es gar nicht an. Es ist Gottes Verantwortung. Wir kommen mit den Leuten zu der Bibel. Und dann macht Gott den Rest, weil er sein Wort gebraucht. Das ist ein großer Schatz. Und dieses Wort, das spricht Themen an, da würde ich mich nie trauen, die anzusprechen. Gleich in der zweiten oder in der ersten Cover-Einheit geht es dann auf einmal ums Thema Sünde. Und ich sitze da und rede mit meiner Freundin über Sünde. Ja, also das würde ich normalerweise jetzt, wenn wir da unser Bierchen trinken, oder ich trinke eigentlich gar kein Bier, also meinen Tee trinke, das würde ich eigentlich nicht machen. Ja, ich würde nicht sagen, du hör mal, was denkst du eigentlich über Sünde so? Aber weil wir das lesen, kommen diese Themen auf einmal. Und das vertieft auch unsere Freundschaft, habe ich gemerkt. Da haben Leute auf einmal Gedanken, die sie vorher noch gar nicht gedacht haben. Und dann sagt meine Freundin, nachdem wir so ein bisschen über Sünde gesprochen haben, auf einmal zu mir, ja, aber Julia, wie kann Jesus das denn jetzt vergeben? Also wie geht das denn jetzt dann? Ja, und dann habe ich ihr vom Kreuz erzählt. Ich dachte, krass, also das hat die Bibel hervorgebracht, solche Themen, die auf einmal dann da sind. Und das fordert auch mich heraus, das neu zu durchdenken. Was ist eigentlich das Kreuz? Haben wir gestern ja auch drüber nachgedacht. Also das Wort ist wirkmächtig, das Wort ist glaubwürdig und es weist auf Jesus hin. Und das ist das Schönste von allen. Philippus, das steht in der Apostelgeschichte, er predigte ihnen das Evangelium von Jesus. Und darum geht es bei Uncover, immer zu schauen, wer ist eigentlich Jesus, wie ist Jesus, wie reagiert er, wie geht er mit Leuten um, ist er vertrauenswürdig? Und es geht ja doch bei uns immer um Jesus. Es geht nicht um Ethik oder Moral oder irgendwelche philosophischen Konstrukte. Es geht eigentlich noch nicht mal um Religion, sondern es geht immer um Beziehung. Es geht immer um diesen Jesus und dass Menschen den kennenlernen. Meine eine Freundin hat dann gefragt, ja, wie kann ich dem denn vertrauen? Und wir haben dann darüber gesprochen, dass natürlich jemand, dem ich vertrauen soll, der muss sich als vertrauenswürdig erweisen. Und während wir diese Geschichten lesen, liest sie, wie Jesus umgeht mit der Prostituierten, mit einer, die eigentlich außerhalb der Gesellschaft steht. Oder mit so einem Finanzhai, dem Zachäus. Und sie merkt, wie Jesus sich auf die Seite von den Leuten stellt und nicht auf die Seite der Heuchler. Und da merkt man auf einmal, ja, dieser Jesus, der ist vertrauenswürdig. Darum geht es in Uncover. Ihr könnt das ganze tolle Material meinetwegen alles vergessen. Es geht eigentlich nur darum, dass wir unsere Freunde mit unserem Freund Jesus zusammenbringen und dass sie sehen, wie faszinierend und begeisternd Jesus ist, wie anders und wie radikal und wie liebevoll und wie gütig. Beim äthiopischen Finanzminister hat es dann gleich in der Instant-Taufe geendet. Vielleicht erleben wir das nicht immer. Aber jede positive Reaktion bringt Frucht und ist ein Schritt auf dem Weg zu Jesus hin für Leute. Als Freunde von mir in Norwegen, das Uncover, die haben es da ausprobiert und sie haben das zum ersten Mal mit einer Gruppe von 5 Leuten gelesen, die sind alle 5 Christen geworden. Da haben sie gedacht, ja super, das machen wir weiter. Da haben sie mit einer zweiten Gruppe das gelesen. Davon ist keiner Christ geworden. Aber am Ende hat eine Person gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob es Gott gibt. Aber wenn es einen Gott gibt, dann ist das Jesus. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, wenn ihr mit euren Freunden Bibel lest, dass sie Jesus so sehen. Ich will noch beten. Jesus, du siehst ja unsere Herzen, weißt, wie es uns gerade geht. Vielleicht fühlen wir uns auch gerade überhaupt nicht wie die Star-Prediger oder ja, fragen uns eigentlich gerade, wer du eigentlich überhaupt bist. Dann bitte ich dich, dass du dich wieder neu als vertrauenswürdig erweist, dass du uns zeigst, wie begeisternd du bist und dass die Begeisterung in uns übersprudelt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du meinen Geschwistern hier echt die Freude der Frucht schenkst, dass sie erleben können, wie du sie zu Leuten führst, die du schon vorbereitet hast, an denen du schon wirkst, dass sie äthiopische Finanzminister und Ministerinnen treffen und mit denen Bibel lesen können und dich entdecken können. Das beten wir in deinem Namen. Amen.
Moin, moin, liebe Monster-Fans. Heute stellen wir euch bei der Sendung mit dem Monster das SMD-Projekt Uncover vor. Ja.
Lach- und Sachgeschichten. Heute mit einem richtig coolen Joe, einem ganz gechillten Hauskreis, einem langen Bibelgespräch und natürlich mit dem dicken Monster. Das ist Joe. Joe promoviert gerade an der Universität Münster über dieses und jenes. Doch seit neuestem liest Joe unglaublich gerne in der Bibel. Und wie es dazu kam, das seht ihr gleich nach dem nächsten Monster. Das ist sein Hauskreis. Im Hauskreis liest man in der Bibel dieses und jenes. Vor einer Weile hat der Hauskreis das neue SMD-Projekt Uncover besprochen. Bei Uncover geht es darum, mit seinen Freunden an der Uni, den Kommilitonen, gemeinsam in der Bibel zu lesen und dabei Jesus zu entdecken. Und damit man nicht gleich die ganze Bibel lesen muss, gibt es 6 spannende Geschichten mit tiefschürfenden Fragen, verpackt in einem stylischen Heft. Nachdem Uncover im Hauskreis besprochen wurde, lud Lisa ihren Freund Joe zum Uncover-Lesen ein. Lisa war ganz schön aufgeregt. Sie hatte Sorge, dass sie nicht gut genug vorbereitet ist.
Sag mal, wie oft müssen wir uns jetzt eigentlich für Uncover treffen?
Meinst du, um das vorzubereiten?
Ja, genau.
Naja, eigentlich ist das ja gar nicht so viel Vorbereitung. Neben dem Uncover-Heft gibt es ja noch die Leaders Notes. Und da steht ganz viel drin, zum Beispiel zum historischen Kontext oder so generelle Vorbemerkungen und einfach so kleine Notizen, was man dann dazu sagen kann.
Und wie das Bibellesen ablief, seht ihr gleich nach dem nächsten Monster. Beim ersten Mal war es für Joe und Lisa ungewohnt und Joe hatte ganz, ganz viele Fragen. Zum Glück trafen sie sich mehrmals und jedes Mal lernte Joe mehr über Jesus. Und nachdem er erfahren hatte, was Jesus alles für ihn getan hatte, wollte er das auch allen seinen Freunden erzählen.
Uncover hat nicht nur den Joe aus Münster inspiriert, sondern deutschlandweit SMDler. Und ich freue mich, dass ich euch 4 von ihnen heute vorstellen darf und dass sie ihre Story hier erzählen. Aber erst einmal zu den Basics. Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Und was studiert ihr? Willst du anfangen?
Ich bin Matthias, komme aus Marburg und studiere Medizin.
Ich bin Mila, ich studiere auch Medizin, aber in Göttingen.
Ich bin Rike, ich studiere Politikwissenschaft in München.
Ich bin Viola, ich komme aus Bochum und ich studiere auch Medizin.
Das Bibelleseprojekt Uncover startete in England und einige Studenten in Marburg haben davon gehört und sich gedacht, das brauchen wir auch. Matthias war einer von denen, der bei der Pilotübersetzung mit dabei war. Und die Frage ist, was hat euch damals an dem Projekt so fasziniert?
Ich glaube, das erste Mal, als wir Uncover gesehen haben, hat uns vor allem das Design fasziniert. Das waren Hefte, die haben wir uns angeschaut und die sahen so interessant aus, dass ich selber am liebsten sofort reinschauen wollte. Irgendwann haben wir dann reingeschaut und ich glaube, da ging die Faszination dann richtig los, als wir gesehen haben, hey, das sind Fragen, die helfen uns, den Text wirklich zu verstehen. Und selbst wenn wir Jesus schon kennen, entdecken wir jedes Mal beim Lesen wieder irgendwas Neues. Und das hat uns echt begeistert und das war so der Startschuss, wo wir dachten, boah, das würden wir eigentlich gerne in Deutschland ausprobieren.
Oftmals hat die Bibel ja eher so das Image von einem Antiquariat. Lohnt es sich überhaupt, zum Lesen der Bibel einzuladen? Und warum wurde so ein immenser Aufwand für das Design und die Fragen betrieben?
Also ich glaube ja eigentlich nicht, dass die Bibel wirklich antiquiert ist. Aber es stimmt, dass es eigentlich voll ein Hindernis sein kann, wenn die Leute denken, dass die Bibel antiquiert ist oder einfach den Eindruck haben, Mensch, die Bibel, das ist ein abgestaubtes Buch oder ein zugestaubtes Buch, so heißt das. Und das ist vielleicht einfach überhaupt gar nicht relevant und hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Und von daher haben wir gedacht, Mensch, das mit dem Design hat seinen Wert, wenn wir allein dadurch erstmal dieses erste Vorurteil, dass es vielleicht einfach total irrelevant und total langweilig ist, entkräften können. Aber zum Glück, und ich glaube, das ist mir persönlich ganz wichtig geworden, hängt es am Ende nicht am Design und auch nicht mal an der Methode. Also am Ende hängt es auch nicht mal an Cover. Und mich selber hat das total motiviert, das mit einer Reihe von Studenten zu lesen. Und ich kann euch leider keine Bekehrungsgeschichten erzählen nach Motto, alle fünf waren bekehrt. Das leider nicht. Es gab eine Reihe von Leuten, die echt begeistert waren, die echt ins Nachdenken gekommen sind. Genau, aber das war es dann auch erstmal. Und ich habe über längere Zeit gar nicht mehr jetzt mit Freunden an Cover gelesen und es kam einfach nicht dazu, selbst wenn ich dafür gebetet hatte. Jetzt habe ich vor 2 Wochen eine Begegnung gehabt, die mich nochmal ziemlich stark neu motiviert hat, wo mir jemand erzählt hat, was er erlebt hat. Und ich würde euch das voll gerne erzählen, weil das für mich sehr bewegend war. Das war jemand, der war in einem sehr stark arabisch geprägten Land unterwegs und der geht abends nach Hause und trifft an der Straße so einen klassischen, alten, ehrwürdigen arabischen Muslim. Ein Mann, der da an der Straße sitzt und einfach erstmal in die Sonne schaut und wartet. Und er hat plötzlich diesen Eindruck, dieser Mann, dass er zu diesem Muslim hingehen soll und mit ihm reden soll. Und er setzt sich zu ihm, sie begrüßen sich, sie reden. Und während sie reden, kommen sie plötzlich auf Isa al-Masihi, auf Jesus zu sprechen. Und dann sagt dieser Christ zu ihm, Mensch, hey, ich habe das Injil, in dem auch über das auch im Koran geredet wird, in dem es um Jesus geht. Hast du Interesse, das zu lesen und mehr über diesen Isa al-Masih, über Jesus zu erfahren? Und der Muslim nimmt dieses Injil, das Evangelium, wo das komplette Neue Testament drin ist, rennt damit zur nächsten Straßenlaterne und ist für 2 Stunden verschwunden. Irgendwann geht dieser Christ zurück in sein Zimmer, legt sich schlafen und am nächsten Morgen wacht er auf, es gibt einen riesen Lärm vor seinem Zimmer. Er weiß überhaupt nicht, was los ist, kriegt ein bisschen Angst, öffnet die Tür und dieser Muslim steht vor seiner Tür und sagt, du, bevor du abreist, ich muss dir ganz dringend noch einige Fragen stellen. Und sie reden 2 Stunden lang über das Evangelium und können noch miteinander beten. Und das war eine Story, die mich ganz stark bewegt hat, weil es ging plötzlich genau um dieses Evangelium und wie jemand plötzlich davon erreicht wird. Und ich wünsche mir ganz stark, dass das nicht nur in irgendeinem fernen arabischen Land passiert, sondern dass das auch genau hier in Deutschland passiert. Und ich wünsche mir für mich selber, dass Gott auch mein Leben mit dafür nutzt. Und das hat mich ganz neu auch für Uncover wieder motiviert.
Vielen Dank. Viola hat es tatsächlich auch hier in Deutschland erlebt. Für viele mag es so sein, dass sie denken, Uncover ist schön und gut, aber wen lade ich dazu ein? Wie mache ich das? Was ist, wenn ich mich überhaupt nicht traue? Und magst du erzählen, wie du deine Freundin eingeladen hast?
Also bei mir war das so, dass wir in der SMD-Großgruppe die Uncover-Hefte im letzten Semester gelesen haben und vorbereitet haben. Und ich hatte da schon so 2 Leute aus meinem Studium auf dem Herzen, wo ich gedacht habe, okay, es wäre voll cool, wenn ich es mit denen lesen könnte. Und dann hatte ich einen Abend, da habe ich mich mit der Franzi, mit der einen Kommilitonin getroffen, hatte ich so gedacht, okay Gott, heute ist die Möglichkeit, heute treffen wir uns alleine, nicht mit anderen Studenten noch um uns herum und ich kann sie fragen. Und dann saßen wir so da und ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf, wir waren schon einige Zeit zusammen und ich dachte mir, okay, jetzt oder nie, sonst frage ich sie nie. Und habe sie so gefragt, hey, wir machen da so ein Projekt von der SMD. SMD war ja auch schon ein Projekt, ein Begriff, das wusste sie auch schon, was das ist. Und dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, ja, wir wollen so in der Bibel lesen und Jesus kennenlernen. Und die erste Reaktion war so, ja, mit wie vielen musst du das denn lesen? Wie viele stehen auf deiner Liste? Und ich so, gar keiner. Da steht keiner mit dem Zeigefinger hinter mir und sagt so, zack, zack, mach mal. Und dann hat sie noch gefragt, ja, warum hast du gerade mich ausgesucht? Und dann habe ich halt so gesagt, ja, du liegst mir einfach sehr am Herzen und ich möchte einfach das, was ich so habe, dir weitergeben. Und sie hat dann sofort gesagt, okay, ich lese gerne mit dir, aber es ist definitiv nichts für mich. Es bleibt deine Geschichte, aber ich werde es mit dir lesen. Und damit war ich erstmal zufrieden und dann haben wir auch an dem Abend nicht mehr darüber gesprochen. Also dann war das erstmal gegessen dann, ja.
Cool. Wie verliefen dann eure Treffen?
Wir haben uns bis jetzt 4-mal getroffen. Es bleibt immer spannend, wie die treffen werden. Es ist immer sehr interessant, es ist immer sehr diskussionsreich, auch sehr anstrengend für mich, weil ich auf viele Fragen keine Antworten habe. Und manchmal denke ich so, wow, krass, so krasse Fragen hat die oder damit rechne ich gar nicht. Und ein Treffen war ganz besonders, das war das zweite Treffen, also für die zweite Lektion. Wir machen es so, wir treffen uns immer erst zum Frühstück, reden über alles, aber nicht über Gott. Und danach setzen wir uns hin und lesen die Lektion zusammen. Und beim zweiten Treffen war es so, dass ich eine Woche davor eine Klausur nicht bestanden hatte, die sehr wichtig war, weil ich gerne das Physikum im März schreiben wollte. Und ich habe echt viel dafür gelernt. Ich habe 4 Wochen dafür gelernt und habe gebetet und habe gedacht, okay, voll gechillt, gehst du rein und das klappt. Hat nicht geklappt, bin echt knapp durchgefallen und habe so gedacht, Gott, was sollte das? Und konnte Gott nicht verstehen. Und dann kam das nächste Treffen und dann habe ich so am Morgen gedacht, okay, wie willst du jemandem Gott weitergeben, wenn du gerade selbst Zweifel hast, wenn du gerade selbst denkst, zweifelst daran, ob Gott es wirklich gut mit dir meint, dass Gott wirklich gut zu dir ist. Und ich hatte ganz klar in meiner stillen Zeit so den Eindruck, okay, Viola, geh da hin und gib nicht auf. Und an dem Morgen bin ich so zu ihr hingefahren, hatte total Kopfschmerzen, mir ging es auch total dreckig und habe gedacht, okay, trotzdem, ich bringe jetzt diese Zeit irgendwie über die Bühne. Wir haben an dem Morgen extrem lange gefrühstückt, das war mir auch ganz recht, und haben uns dann hingesetzt und es ging um die Geschichte mit der Prostituierten und wir haben die so gelesen und sie hat eine Sache ganz klar erkannt, okay, Jesus liebt jeden, egal aus welcher Schicht er kommt, egal was er gemacht hat und er ist für jeden so da und er kann jeden trösten und das hat mich voll gefreut und ich habe irgendwie nach dem Treffen so gedacht, okay, obwohl ich schwach war, obwohl ich keinen Bock hatte, hat Jesus mich doch irgendwie trotzdem gebrauchen können und sie konnte was mitnehmen. Genau, wir treffen uns jetzt noch 2-mal. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird.
Und was ist dir beim Lesen von Uncover wichtig geworden?
Mir sind so 2 Sachen ganz wichtig geworden. Die erste Sache ist so, mir reicht's, wenn sie eine Sache mitnimmt. Ich muss nicht so, dass sie voll die Erkenntnisse immer hat nach jeder Lektion, sondern mir reicht, wenn sie eine Klitzekleinigkeit verstanden hat und darüber weiter nachdenkt und dass ich nicht diejenige bin, die das in ihr bewirken kann, dass sie auf einmal glaubt und sagt, okay, voll cool, ich vertraue jetzt genauso wie du. Und weil das entspannt mich erstmal voll. Beim ersten Treffen habe ich so gedacht, okay, was kannst du noch erzählen? Welche tolle Geschichte aus deinem Leben kannst du noch erzählen, damit sie auch endlich glaubt? Und das bringt gar nichts, das macht mich nur noch nervöser. Und ich werde es wahrscheinlich so machen, oder das ist so mein Wunsch, dass wenn wir uns das letzte Mal treffen werden, dass ich sie auf jeden Fall fragen werde, hey, hast du Bock, das doch mal auszuprobieren, auch wenn es nicht deins ist anscheinend. Und ja, genau, werde dann gucken, was sie sagen wird. Wir werden noch eine Weile zusammen studieren. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen dann auch weiter ihr erzählen und ihr weitergeben.
Vielen Dank. Viola hat für ihre Freundin gebetet, mit ihr gelesen und dabei entdeckt, dass Jesus bedingungslos liebt. Und das trifft ziemlich den offiziellen Slogan von Uncover. Der heißt, 3 Freunde für sie beten, mit ihnen lesen, Jesus entdecken. Und vor allem das Gebet ist unheimlich kraftvoll. Und deswegen gibt es 2 super Hilfestellungen für euch. Die eine, die habt ihr auf eurem Platz schon gefunden, das sind so Gebetskarten. Ihr habt einfach die nächste Zeit über Zeit nachzudenken, welche 3 Freunde Gott euch aufs Herz legen könnte. Und dann soll das eine Gebetserinnerung sein, die euch begleitet und die euch immer wieder daran erinnert, betet für eure Freunde. Morgen Abend werdet ihr während des Gebetsabends Zeit haben, euch da auch festzulegen. Bringt sie also wieder mit. Und die 2. Superhilfestellung ist ein absolut wunderschönes Angebot der Seelsorger. Und zwar haben wir uns versprochen, für jeden unserer 3 Freunde zu beten. Damit sie die Namen der 3 Freunde kennen, müsst ihr, wenn ihr auf dem Kreuzweg mal seid, im Rundgang euch an der entsprechenden Stelle eintragen und eure 3 Freunde nennen. Und dann haben wir das schöne Versprechen, dass die Seelsorger 1 Semester lang für unsere 3 Freunde beten werden. Davon werden unsere Freunde profitieren und wir. Also nehmt das Angebot wahr. Genau. Und der Mila, der lag auch eine ganz besondere Freundin auf dem Herzen. Und da wäre jetzt die Frage, wie kam es dazu, dass ihr angefangen habt, Uncover zu lesen?
Ja, dazu würde ich gerne erstmal ganz kurz was über unsere Freundschaft erzählen, weil die in gewisser Weise was Besonderes ist. Denn ja, diese Freundin, also sie heißt Xenia, ist eigentlich meine einzige Kommilitonin, mit der ich mich schon seit dem dritten Semester, also jetzt ungefähr seit 3,5 Jahren, regelmäßig treffe. Wir laden uns immer gegenseitig zum Essen ein und derjenige, der eingeladen ist und nicht selber kocht, der bringt dann den Nachtisch mit. Und ja, schon allein beim allerersten Mal sind wir, ohne dass ich das jetzt so provoziert hätte oder mich angestrengt habe, auf Glaubensthemen gekommen und ich habe halt gemerkt, dass sie das schon irgendwie interessiert. Und ja, schon an dem Abend war es auch so, dass ich eigentlich nicht so spät nach Hause wollte, aber dann auf einmal halt gemerkt habe, dass es total wichtig ist und deswegen wir dann auch echt lange darüber geredet haben. Und da fand ich es schon so der Anfang gelegt und als ich dann von Uncover gehört habe, war Xenia auch so die erste Person, die mir eingefallen ist, als ich überlegt habe, mit wem ich Uncover lesen könnte. Und dann habe ich sie, glaube ich, schon mal darauf angesprochen und sie war auch, glaube ich, relativ interessiert, aber das war noch nicht so richtig der Anfang, sondern auf den Leitertagen letzten Herbst gab es einen Workshop, wo man Postkarten schreiben konnte im Uncover-Design und die verschicken, um halt nochmal Leute irgendwie darauf aufmerksam zu machen und sie einzuladen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil das auch nicht so weit hergeholt war in unserer Freundschaft. Wir schreiben uns auch sonst oft Postkarten, wenn wir irgendwo sind. Und dann dachte ich, ja, warum schreibe ich ihr nicht auch eine Uncover-Postkarte von Marburg? Und als ich dann mich nächstes Mal mit ihr getroffen habe, war ich natürlich gespannt, wie sie da jetzt drauf reagiert. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so positiv angetan davon ist. Und sie hat nämlich gesagt, ja, weißt du was, eigentlich wollte ich immer schon mal die Bibel lesen. Und dann kam mir das sozusagen genau gelegen. Und ja, da hat Gott schon das erste Mal meine Erwartungen ziemlich übertroffen.
Wow. Wenn ihr übrigens auch Postkarten schreiben wollt, da vorne liegen noch einige. Bedient euch. Du hast einen interessanten Wechsel deiner Sichtweise über Uncover durchgemacht. Was hast du zunächst über Uncover gedacht und wie hat sich deine Sichtweise verändert, als ihr gelesen habt?
Ja, also ganz am Anfang, als ich das allererste Mal von Uncover gehört habe, dachte ich, das klingt nach einem relativ aufgezwungenen missionarischen Projekt, was vielleicht in England geklappt hat, aber in Deutschland wohl nicht so umzusetzen ist. Und fand halt auch diesen ganzen Hype und ich weiß nicht, ob ihr das Video mal gesehen habt, was darüber kommt, irgendwie übertrieben und unrealistisch. Und habe halt auch so über die Aufmachung nachgedacht. Ich fand das Design schon cool, aber das mit dem Krimi und so dachte ich, okay, vielleicht finden meine Kommilitonen das auch irgendwie ein bisschen kindergartenmäßig oder albern. Und ja, dann war halt auch, dass ich mir nicht so viel für mich selber daraus erhofft habe, weil es halt einfach die Geschichten sind, die ich schon seit dem Kindergottesdienst ständig höre oder ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich habe mir einfach nicht so viel davon versprochen, weil ich dachte, ja okay, das sind jetzt keine Neuigkeiten, die da drin stehen. Ja, und dann habe ich es mir das erste Mal angeguckt und schon beim ersten Durcharbeiten für mich selber war ich wirklich positiv überrascht, was für neue Punkte auf einmal da auftauchen und wo ich zum Nachdenken gekommen bin, wo ich ja nie gedacht hätte, dass man da jetzt aus der Geschichte drauf kommen könnte und wirklich für mich selber schon viel mitnehmen konnte, aber auch allein, dass es so praktisch und ohne Vorbereitung durchzuführen, das hat mich beeindruckt, weil ja man wirklich das einfach nehmen kann, da sind ja auch die Bibelseiten drin eingeheftet, sodass man echt nur das Heft braucht und gar nichts sonst. Ja, und dann habe ich halt echt mich das erste Mal mit Xenia dazu getroffen. Ich hatte ihr das Heft schon mal mitgegeben und ja, dass sie vorher das schon mal gesehen hat und reingucken kann, wenn sie möchte. Und ja, für mich war das dann, als ich mich mit ihr getroffen habe, nicht das zweite Mal, sondern mindestens das dritte oder vierte Mal, dass ich halt die erste Einheit mir angeguckt habe, weil wir das auch halt in den SMD-Gruppen, in den Hauskreisen schon gelesen haben. Und deswegen dachte ich halt auch, ja okay, dann muss ich mich jetzt nicht nochmal vorher damit auseinandersetzen, weil das habe ich jetzt schon dreimal oder wie oft durchgemacht. Und ja, dann geht's los und fast das Erste, was sie fragt, ich kann mich leider nicht mehr wortwörtlich an die Frage erinnern, aber es war irgendwas zum historischen Kontext von der Bibel oder was Lukas genau für ein Mensch war, der das geschrieben hat. Und ja, ich habe jetzt nicht Theologie studiert und deswegen hat sie mich gleich mit der ersten Frage total überfordert, weil ich dachte, okay, ja, das ist jetzt was, wo man total viel Hintergrundwissen haben muss. Und eigentlich dachte ich auch, dass ich mich relativ, zumindest jetzt mit diesen Geschichten, die da drin vorkommen, auskenne. Aber da konnte ich ihr dann gleich das erste nicht beantworten. Und das hat so den Anschluss gegeben, dass wir quasi uns das zusammenarbeitet haben. Wir haben dann manche Sachen in Wikipedia nachgelesen und ja, das ging so die ganze erste Einheit. Und das fand ich total cool, weil dadurch bin ich nicht in diese ja, Lehrerrolle oder wie man es auch nennen will, gezwungen worden, weil wir uns einfach beide sozusagen damit auseinandergesetzt haben, genauso wie Julia das eben aufgemalt hat. Und das finde ich für eine Freundschaft gerade angenehm, weil es ja nicht so sein soll, dass ich mich über meine Freundin stellen will und dadurch auch einfach eine viel lockere Atmosphäre entstanden ist, als wenn ich ihr jetzt von oben herab irgendwas probieren würde zu erklären.
Lehrer ist übrigens auch schon das nächste Stichwort. Und zwar hat Eddie aus Paderborn auch was Spannendes erlebt und wir schalten jetzt nach Paderborn. Mit wem hast du Uncover gelesen, Edgar?
Ja, ich habe Uncover gelesen mit einem Kommilitonen. Er heißt Gerhard und saß halt oft allein im Seminar, habe ich mich zu ihm gesetzt und wir haben uns eigentlich auch von Anfang an gleich gut verstanden. Ich konnte auch eine Beziehung zu ihm aufbauen und der Grundlage habe ich ihn eingeladen, mit mir zusammen Uncover zu lesen. Wir haben uns auch dann im Hauskreis zusammen gelesen. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ich mehr Zeit für ihn genommen habe. Besonders, dass ich an meinem Geburtstag mit ihm Uncover las und ihn wirklich schwer beeindruckt. Und er war wirklich sehr beeindruckt davon, dass es Christen gibt, die einfach sich Zeit für andere nehmen und Zeit mit ihm verbringen. Und er hat gespürt, dass er mir auch wichtig war und dass Jesus ihn liebt. Und auf dieser Grundlage, glaube ich, hat es ihm auch viel gebracht. Er meinte, dass er jedes Mal mehr über Jesus gelernt habe und die Zeit ihm weit gebracht habe.
Ich fasse mal Edgars Geschichte selber zusammen. Ich glaube, die Qualität ist jetzt nicht gerade so berauschend. Edgar hat sich einem Kommilitonen zugewendet, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, der alleine in der Vorlesung saß und die beiden sind ins Gespräch gekommen und irgendwann hat Edgar gedacht, den lade ich ein und frage, ob er mit mir ein Cover liest. Und die beiden haben sich dann auf dem Flur der Universität getroffen und auf diesen Fluren das komplette Uncover-Heft durchgearbeitet und beide sehr, sehr viel davon mitnehmen können. Also so können Uncover-Treffen auch aussehen. Es muss nicht immer ein Nachtisch dabei sein. Friederike, du hast schon jetzt seit über einem Jahr mit einer Mitbewohnerin das Lukas-Evangelium gelesen. Was hat dich dazu motiviert?
Ich bin selbst erst nach dem Abi zum Glauben gekommen, in einem Auslandsjahr in Neuseeland. Und da hatte ich eine Jesusbegegnung und habe kurz danach eine Bibel geschenkt bekommen. Aber ich hatte in diesen ersten Monaten jetzt niemanden, der mir gesagt hat, wie ich so frisch Christin geworden, wie ich da jetzt leben soll und was ich alles machen soll und wie Gott auch ist. Also ich hatte halt irgendwie diesen Kickoff und dann war ich erstmal da. Und da war die Bibel für mich immer ein sehr guter Zugang zu dem, wie Gott ist und was er sich vorstellt von der Beziehung mit uns. Genau da. Deswegen glaube ich auch, dass ich bis heute eine andere Vorstellung von der Bibel habe als viele, die ich kenne, die damit schon aufgewachsen sind, weil es für mich eben absolut gar kein Gesetzbuch ist, sondern die Bibel ist für mich so, das ist das, wie Jesus ist und das ist was total Befreiendes. Und deswegen bin ich davon ziemlich begeistert. Und mit manchen Stellen habe ich auch ziemlich gekämpft und oft waren dann genau diese Stellen die mich am meisten verändert haben. Zum Beispiel habe ich in meinen ersten 20 Lebensjahren immer wieder gesagt bekommen, dass mein Stolz unglaublich wichtig ist. Und gerade als Frau muss ich total für meine Interessen kämpfen und darf mich nicht klein machen oder so, sondern ich muss irgendwie auf meinem Recht beharren. Und dann lese ich Bibel und dann kommt da irgendwie so ein Jesus, der sagt, wer der Erste sein will, der soll allen anderen dienen. Oder ein Paulus, der sagt, ordnet euch einander unter. Oder ein König David, der total emotional wird in der Öffentlichkeit und keine Haltung und Würde bewahrt. Und damit hatte ich erstmal ganz schön zu kämpfen. Und ich habe aber gemerkt, wie diese Stellen trotzdem zu mir sprechen und mich das irgendwie fasziniert, was da steht. Und wie ich auch merke, hey, das ist ein Weg zu einem guten Leben. Und das hat dann angefangen, in mir zu wirken. Und ich habe gemerkt, wie mich das verändert und dazu führt, dass ich anderen Menschen ganz anders begegnen kann. Und das hat allen meinen Freundschaften total gut getan. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie die Bibel wirkt. Das habe ich auch noch an vielen anderen Stellen erlebt. Und ich glaube, dass diese Kraft, die das Bibellesen freisetzt, dass das nicht nur für Christen gilt, sondern für jeden Menschen. Also auch für Menschen, die erstmal noch gar nichts mit Gott anfangen können. Und deswegen habe ich dann auch meine Mitbewohnerin gefragt, ob sie nicht Lust hat, das einfach mal auszuprobieren mit der Bibel. Die war immer relativ offen dafür, was ich so von Gott erzählt habe. Und dann meinte ich so, ja, warum schaust du es dir nicht mal selber an, wie es ist?
Cool. Du, Riekes 6-jähriger Geburtstag in Jesus jährt sich übrigens morgen. du hast jetzt ja ein Jahr lang mit deiner Freundin Bibel gelesen und du kannst Gedanken weitergeben. Was macht man eigentlich, wenn man jetzt fertig ist und wenn man das Buch Uncover durchgelesen hat? Was kannst du da empfehlen? Wie kann man dann die Freundschaft weiterleben?
Also erstmal weiterlesen. Das Lukas-Evangelium hat noch ein paar andere Kapitel. Also wenn ihr Uncover durch habt, fragt doch einfach euren Freund, also sofern er das jetzt nicht total komisch fand, ob er auch noch den Rest des Lukas-Evangeliums lesen will.
An dieser Stelle nochmal ein Werbehinweis. Ihr habt alle das Lukas-Evangelium geschenkt bekommen und das habt ihr unter anderem deswegen geschenkt bekommen, weil man in diesem Lukas-Evangelium richtig gut arbeiten kann. Da gibt es die Notizseiten und zum Beispiel kann man die Texte lesen und sich alle Fragen, die man hat, daneben schreiben. Oder alles, was man besonders gut fand, kann man markieren. Oder Dinge, wo man denkt, das kann doch nicht sein, kennzeichnen. Und die Idee ist, dass ihr das für eure Freunde auch mitnehmt. Und dann gebt ihnen das, lasst sie das lesen und sprecht gemeinsam über die Geschichten, die noch da drin stehen. Und besonders toll an diesem Buch sind auch viele QR-Codes, die da drin versteckt sind. Die führen euch zu Videos, in denen zum Beispiel die Theodizee-Frage erläutert wird oder in denen gesagt wird, warum die Bibel vertrauenswürdig ist. Wenn ihr schon mal einen Einblick in die Videos haben wollt, könnt ihr das hinten am Informationsdesk haben und sonst probiert es einfach in der Praxis aus, verschenkt das Buch und schaut euch gemeinsam die QR-Codes an. Also ja, zurück zur Frage.
Wenn ihr das Lukas-Evangelium dann durch habt, dann gibt es auch noch das Markus-Evangelium und das Johannes-Evangelium und noch viele andere ziemlich gute Bücher in der Bibel. Ich glaube, dass wir eigentlich die ganze Bibel mit jemandem anderen durchlesen können. Ich mache das mit meiner Mitbewohnerin immer so, dass sie für sich liest und also abgesehen von Uncover, liest sie einfach für sich und wir treffen uns so alle 2 bis 3 Wochen und reden dann über das, was sie gelesen hat. Es sind meistens nur so 1-2 Kapitel, also sie hat nicht so viel Zeit dafür. Und dann gehen wir das Vers für Vers zusammen durch. Und ich frage sie dann, welche Verse sie angesprochen haben, was sie blöd fand, was sie nicht verstanden hat, was sie cool fand. Und sie schreibt sich teilweise auch schon selber, wenn sie Bibel liest, irgendwelche Sachen auf und kommt dann meistens schon mit relativ vielen Anliegen in das Gespräch rein. Ich habe gemerkt, dass es bei solchen Treffen echt hilfreich ist, gelassen zu sein, also keine Agenda zu haben im Vorfeld, wie das Ganze ablaufen sollte. Und ich glaube, es ist ziemlich wichtig, den Menschen im Ganzen zu sehen und wirklich euch für den ganzen Menschen zu interessieren und nicht nur für diese Missionsseite. Also wenn ich jetzt merke, dass meine Mitbewohnerin total viel Redebedarf hat über irgendwas anderes, Beziehungskrach oder was weiß ich, dann reden wir halt auch mal nicht über die Bibel und das ist dann auch okay. Mir fällt es selber nicht leicht, mich von diesem Effizienzdenken zu verabschieden, aber ich glaube, dass es sehr wertvoll ist. Und gleichzeitig ist es wichtig für solche Freundschaften, wenn da erstmal so ein Startpunkt gelegt ist, die Bibel nicht aus dem Blick zu verlieren, denn eure Freunde brauchen Jesus und die Bibel ist der Weg dahin. Also wenn Julia und ich jetzt ein paar Wochen mal nicht über Gott geredet haben, dann sage ich einfach sowas wie, hey, jetzt hast du doch bestimmt schon ein Stück weiter gelesen in der Bibel, mich interessiert, was du dazu denkst. Und es ist tatsächlich meistens ziemlich spannend.
Vielen Dank euch allen. Danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier von euren Geschichten zu erzählen. Und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ihr habt jetzt sehr, sehr viel gehört. Ja. Ihr habt jetzt sehr, sehr viel gehört. Und Kati Behrens aus dem Leitungskreis der Hochschule SMD, dem LDH, ermöglicht uns, dass wir nicht nur von Uncover hören, sondern auch von Uncover singen können. Und die Kati Behrens hat einen Song geschrieben, den sie bewusst für SMD-Gruppen geschrieben hat. Und deswegen gibt es den auch im Internetportal der SMD zum Download. Also wenn ihr den mal sucht, da ist jederzeit zur Verfügung.
Vielen Dank an die mutigen Leute, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Ich liebe das immer, solche Geschichten zu hören. Wir leben wirklich in einer besonderen Zeit, aber alle unsere tollen Methoden und unsere intelligenten Sätze, die bringen uns nicht weiter, wenn Jesus nicht vor uns hergeht und Leute vorbereitet. Und dafür wollen wir beten.
Genau, und Jesus hat versprochen, dass wenn wir zu zweit oder zu dritt zusammen sind und beten, dass er dann dabei ist und dass er hört. Und wir wollen das jetzt auch tun und wir möchten euch ein paar Gebetsanliegen mit auf den Weg geben. Betet dafür, dass Gott euch zu den Leuten führt, die er vorbereitet hat, dass ihr wieder Philippus zu einem Kämmerer kommen könnt, der schon von Gott voll bewegt worden ist. Betet für Mut und dann betet auch für Weisheit. Gott hat Philippus ganz viel Weisheit geschenkt, Jesaja auszulegen, und Gott wird auch uns viel Weisheit schenken, sein Wort auszulegen. Tut euch dafür am besten jetzt zu zweit und oder zu dritt zusammen und Julia wird dann das Gebet abschließen.
Jesus, wir danken dir, dass du der Held bist und der Herr der Geschichte. Danke, dass du Menschen so liebst, uns und unsere Freunde und dass du unsere Freunde so viel mehr liebst, als wir das je tun werden. Und danke, dass wir dabei sein dürfen. Danke, dass du uns dieses Privileg gibst, uns nicht nur zu lieben, sondern auch uns zu gebrauchen und uns ins Abenteuer mitzunehmen. Danke, dass du versprochen hast, uns vorauszugehen und alles für uns schon vorzubereiten. Wir bitten dich, dass du uns ganz offene Augen gibst, dass du uns ein liebevolles Herz gibst. Und Jesus, vor allem brauchen wir Mut von dir. Du weißt, dass wir oft, dass unsere Menschenfurcht oft größer ist als unsere Ehrfurcht vor dir. Und ich bitte dich, dass du uns das verzeihst und dass du unsere Herzen veränderst. Wir bitten dich, dass du uns zu Leuten führst, die du schon vorbereitet hast und dass wir gute Worte haben und gute Taten, um von dir zu erzählen. Jesus, wir wollen so gerne so ein Abenteuer mit dir erleben. Wir wollen erleben, dass Leute in die Familie kommen und heimgeliebt werden, dass unsere Kommilitonen erfahren, wie liebevoll du bist. Und ich bitte dich, dass das nächste Semester für jeden, der hier ist, dass er das erleben kann, dass wir wirklich beim nächsten Mal so viele hier haben, die durchs Bibellesen dich kennengelernt haben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns die Freude der Frucht gibst, dass du uns veränderst und die Leute um uns herum und durch uns ganz Deutschland. Amen.
Amen. Jesus inspiriert. Und das wird er auch weiterhin tun. Unter anderem auch in Workshops zu ausgewählten Uncover-Themen. Diese Workshops finden morgen Nachmittag statt. Und nähere Informationen findet ihr auf dem Konferenzheft auf Seite 33.
Ja, euer Freund und Helfer, das Konferenzheft, da findet ihr auch, wie es heute Abend weitergeht, nämlich in den Regionen. Heute Abend können also die Schwaben hier ihren Dialekt frönen, schwätzen. Die Bayern können ihre Lederhosen rausholen und wir in NRW werden Bier trinken. Oder Malzbier, habe ich mir sagen lassen. Darf ihr hier kein Bier trinken? Wenn ihr zu keiner S&D-Gruppe gehört und gar nicht so genau wisst, wo ihr überhaupt hingehört, die Schweizer wissen ja, wo sie hingehören. Also, die gehören jetzt zu, also, ne, ihr seid ja eine eigene Gruppe, ist super. Auch da könnt ihr nochmal gucken. Auf der Seite 13 in diesem Heft findet ihr eine Regionenkarte. Da könnt ihr so ungefähr schauen, wo der Ort ist, aus dem ihr herkommt. Dann wisst ihr auch, in welcher Region ihr zu Hause seid. Die S&D-Gruppen sind nämlich ein bisschen anders als die normalen Regionen.
Und
danach, nach dem Regioabend, gibt es dann wieder die Late-Night-Angebote und die Cafés. Auch dazu alles hier drin.
Und liebe Freunde, morgen früh, also morgen früh, werdet ihr früh geweckt und geführt. Und zwar solltet ihr so früh aufstehen, dass ihr morgen früh um 7.30 Uhr hier in der Halle mit uns die Auferstehung von unserem Herrn feiern könnt. Also morgen 7.30 Uhr, Ostergottesdienst.
Vielleicht doch nicht so lange late, nein. Und jetzt viel Spaß mit Lukas.